Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom Sonntag, 19. April 2009. Das Thema der Predigt lautet radikale Gastfreundschaft. Spricht Pastor Daniel Schad aus München.
Auf diesen Gottesdienst habe ich mir die Frage gestellt, wo habe ich eigentlich Gastfreundschaft in meinem Leben in ganz besonderer Weise erfahren? Und da sind mir ganz spontan 4 Erlebnisse eingefallen. Das eine war auf den Kapverdischen Inseln, wo wir einmal Urlaub gemacht haben, die gehören ja zu Afrika. Da haben wir an einem Tag eine Wanderung geplant auf einen Berg. Und man muss sich das so vorstellen, in Afrika, das sind nicht so tolle Wanderwege eingezeichnet wie hier in Bayern, dass man immer weiß, nur diesen Zeichen folgen und dann kommt man sicher und wohlbehalten an, sondern es gibt keine Zeichen. Man kann sich den Weg suchen oder man hat einen Führer dabei. Und als wir in die Nähe des Berges kamen, da war das so eine Siedlung und da sind uns gleich Kinder entgegengerannt und die haben uns erst einmal eingeladen zu sich in ihr Haus. Haus ist wohl zu viel gesagt, in ihre Hütte. Und in der Hütte haben sie uns erstmal was zum Trinken angeboten und da hatten sie in ihrer Lehmhütte, ein Kühlschrank war da, wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht, aber es war ein Kühlschrank da und haben sie Cola rausgeholt. Keins von den Kindern hat Cola getrunken, aber meiner Frau und mir haben sie Cola angeboten als besondere Wertschätzung, als Zeichen der Gastfreundschaft. Dann haben 2 von den Kindern uns angeboten, dass sie uns an diesem Tag begleiten und uns den Weg zeigen. Wir haben die beiden mitgenommen. Wir hatten einen wunderbaren Tag mit diesen beiden Kindern. Und als wir dann am Abend wieder von dem Berg runterkamen, zurückkamen, da hat einer der beiden Jungen uns eingeladen, bei ihm in dieser Hütte, ein Raum, wo die ganze Familie, die Großfamilie gelebt hat, da zu übernachten. Wir sollen heute Nacht da bleiben. Wir haben dann diesem Jungen versucht klarzumachen, dass wir wieder weitergehen müssen. Und ich werde nie vergessen, diese traurigen Augen des Kindes, als wir ihm gesagt haben, wir können hier nicht übernachten, wir müssen weiter. Diesen Blick werde ich nie vergessen. Ein ganz anderes, besonderes Beispiel, das mir eingefallen ist aus meinem Leben. Es war in Kiew. In dem Bezirk, wo ich vorher war, da sind wir mehrmals nach Kiew geflogen und haben dort in Kirchen gesungen, auch im Tschernobyl-Museum, das ja dort ist, und in Kindereinrichtungen, wo obdachlose Kinder waren, in ganz unterschiedlichen Stellen. Wir waren in Familien untergebracht und die Konzerte, die hatten wir direkt nach Weihnachten, also Anfang Januar geplant. Und da ist ja auch in der Ukraine das orthodoxe Weihnachtsfest am 6. Januar. Und dann habe ich in der Familie gefragt, also eine Tochter war da, der andere Teil der Familie war nicht da. Ich habe gesagt, wo ist denn der andere Teil eurer Familie? Die sind ja gar nicht da. Dann wollte sie mir es erst gar nicht so recht sagen. Und dann hat sie mir es doch erzählt. Die sind aufs Land gezogen zur Oma an Weihnachten, damit wir in ihrer Wohnung übernachten konnten als Gäste. Gastfreundschaft. Ein besonderes Vorbild war für mich ganz besonders auch meine Mutter. Ich bin ja selbst in einem Pastorenhaus aufgewachsen. Das waren viele Gäste, die da ein- und ausgingen. Oft mussten wir Kinder auch unsere Zimmer räumen, weil da irgendwelche anderen Gäste dann da geschlafen haben. Aber ich fand das ganz interessant, denn man hat dadurch ganz viele Leute kennengelernt. Und bei uns war immer ein offenes Haus, da sind viele Leute gekommen und gegangen und ich habe das immer sehr, sehr positiv erlebt. Und da war für mich meine Mutter ein ganz großes Vorbild und ist es auch heute noch in Bezug auf Gastfreundschaft. Eine Familie in meinem früheren Bezirk ist mir auch eingefallen, die hatten auch ein ganz offenes Haus, da waren ständig irgendwelche Leute da. Das war auch nie zwanghaft, sondern es war einfach wirklich ihre Gabe, die Gastfreundschaft. Und das Besondere, und deswegen erzähle ich es auch hier, bei denen konnte man wirklich das sagen und erzählen, was man gedacht hat, ohne dass einem nachher ein Strick daraus gedreht wurde. Das gehört für mich auch unbedingt zur Gastfreundschaft, eine Öffnung, eine Selbstöffnung, wo man weiß, da ist es gut aufgehoben. Gastfreundschaft und Freundlichkeit wird heutzutage längst als eine Marketingstrategie auch in Firmen eingesetzt im Sinne der Kundenorientierung. Kunden sollen so langfristig an das Unternehmen gebunden werden. Wenn man freundlich irgendwo aufgenommen wird, dann geht man da auch sehr gerne wieder hin. Ich denke, wir kennen das alle aus unseren eigenen Beispielen, wo wir vielleicht Gastfreundschaft in Bezug auf Firmen erleben und vielleicht gar nicht mehr groß drüber nachdenken. Wer zum Friseur geht, bekommt ganz automatisch ein Glas Wasser oder einen Kaffee angeboten. Wer in ein Hotel geht, wird freundlich empfangen an der Rezeption. Auch in Krankenhäusern, Seniorenzentren ist es selbstverständlich, dass da auf die Kundenorientierung Wert gelegt wird. Wer sich ein neues Auto kauft, wird aufs Haus zum Essen eingeladen. Je nach Größe des Autos kann man vielleicht auch noch übernachten oder bekommt sonst noch irgendwelche Geschenke dazu. Gastfreundschaft ist längst vermarktet worden. Ich habe mir die Frage gestellt, und was macht die Kirche? Wie wird in den Gemeinden, wie wird in der Kirche insgesamt Gastfreundschaft gelebt? Ich denke, das ist wichtig. Auch Friedemann Burkhardt hat ja vorhin schon darauf hingewiesen, auf die Gesprächskreise, sich auch diese Woche darüber Gedanken zu machen. Wie habe ich oder wie erlebe ich in der Gemeinde Gastfreundschaft und wie gastfreundlich bin ich selbst? Robert Snacy nennt in seinem Buch, das ja schon vergriffen ist hier, aber es wird wieder sicher wieder nachbestellt werden, 5 Kriterien für fruchtbare Gemeinden, was fruchtbare Gemeinden auszeichnet. Und eins dieser Kriterien ist diese Gastfreundschaft. Er sagt, Gemeinden werden dann zu fruchtbaren Gemeinden und zu lebendigen Gemeinden, wenn sie Gastfreundschaft im Sinne Jesu leben. Nicht irgendeine Gastfreundschaft, sondern Gastfreundschaft im Sinne Jesu. Es liegt also heute Morgen auf der Hand, der Frage nachzugehen, was Jesus eigentlich unter Gastfreundschaft versteht. In den Evangelien wird uns berichtet, wie Jesus Gastfreundschaft nicht nur verstanden, sondern mit seiner ganzen Existenz gelebt hat. Für diese Woche in den Gesprächskreisen ist ja ganz besonders die Geschichte von Zachäus im Fokus, um da zu sehen, wie hat Jesus Gastfreundschaft gelebt anhand dieser Geschichte. Und zudem ist diese Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 19, zugleich auch die Grundlage für die Seelsorgekonzeption, die Pastoren, Pastorinnen und Seelsorger von Martha Maria vor ungefähr 2-3 Jahren erstellt haben. Wir haben gesagt, das ist die Grundlage, darauf wollen wir unsere Seelsorgekonzeption stellen. Und deswegen möchte ich gerne an dieser Stelle diesen Text ins Gespräch bringen. Und Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. In einem Seminar innerhalb meiner therapeutischen Ausbildungen ist mir ein Satz hängen geblieben, der mich seither begleitet. Der ist ganz einfach und heißt: Niemand tut etwas umsonst. Niemand tut etwas umsonst. Das heißt, hinter allem Handeln steckt immer eine Absicht, steckt immer eine Motivation, warum ich etwas tue oder warum ich etwas nicht tue. Diese Motivation ist manchmal allerdings unbewusst, nicht immer bewusst, aber es steckt immer eine Absicht dahinter. Das ist ganz normal so und das ist auch in Ordnung. Aber ich muss wissen, was meine tiefste Motivation und was meine Absicht ist, warum ich etwas tue oder warum ich etwas gerade nicht tue. Und es ist wichtig, ob es eine gereifte Motivation ist oder einmal mit den Worten Wesleys zu sprechen, ob es eine geheiligte Motivation ist oder eine zweckgebundene, antrainierte. Ob es eine Motivation ist, die von innen herauskommt, eine herzliche Motivation, gerade auf Gastfreundschaft, oder ob ich hier irgendwelche versteckten Ziele verfolge. Jesus, er ist in seiner Person völlig klar und eindeutig. Jesus vertritt keine versteckten Absichten. Er sagt es in unserer Geschichte frei und offen, warum er so gastfreundlich ist. In der Lutherbibel sogar fett gedruckt, können wir es nachlesen. Jesus sagt: Ich bin in die Welt gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ich bin in die Welt gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus sagt: Mein Auftrag heißt, alle Menschen, denen bewusst wird, dass sie sich in ihrem Leben irgendwo verrannt haben, dass sie sich selbst verloren haben, vielleicht auch ihre Mitte verloren haben, Gott aus dem Auge verloren haben, sie möchte er zurückführen in die heilende und heiligende Gemeinschaft mit Gott. Das ist sein Ziel, das ist sein Auftrag. Deswegen ist Jesus in die Welt gekommen und deswegen bietet er allen Menschen seine Gastfreundschaft an. Das ist seine Zielsetzung. Wenn eine Gemeinde sich immer mehr aufmacht und sagt, wir wollen eine gastfreundliche Gemeinde werden, ich denke, dann ist es ganz wichtig, sich Gedanken zu machen über die Motivation, über den Auftrag, über die Absicht. Warum wollen wir das werden? Robert Snasey stellt daher genau diese Frage nach der Motivation, die eine Gemeinde erst einmal für sich beantworten muss. Ich zitiere ihn an dieser Stelle. Er sagt: Warum laden wir Menschen ein und heißen sie in unserer Mitte willkommen? Und er fährt dann fort: Damit unsere Statistik besser aussieht? Um als Institution zu überleben? Oder um unsere finanzielle Basis zu stärken? Zitat Ende. Und er fährt dann fort, ich sage es mit meinen Worten, das kann es nicht sein. Und das würde auch nicht funktionieren, weil dann wäre der andere ein Objekt meiner Gastfreundschaft. Er soll kommen, um mir zu dienen. Aber der Weg geht genau andersrum. Jesus geht auf die Menschen zu, um ihnen zu dienen, damit ihr Leben heil wird in der Gegenwart Gottes. Es geht nicht um eine Marketingstrategie. Es geht nicht darum, um ein kundenfreundliches Verhältnis aufzubauen in der Gemeinde Jesu. Daher möchte ich an dieser Stelle der Motivation Jesu genauer nachspüren. Warum bietet er uns so bedingungslos seine Gastfreundschaft an? Gehen wir zurück zur Geschichte. Zachäus, er versteckt sich auf einem Baum. Er möchte Jesus sehen, ohne selbst gesehen zu werden. Einfach mal gucken. Einfach mal gucken, was das für einer ist, dieser Jesus. Mal so aus der Entfernung, den schaue ich mir mal an. Alfred Adler, der Begründer der Individualpsychologie, würde bei Zachäus wahrscheinlich von organischer Minderwertigkeit sprechen. Er war ganz, ganz klein, er konnte Jesus nicht sehen und er musste es lernen, in seinem Leben sich irgendwie durchzuboxen, seine Kleinwüchsigkeit irgendwie zu kompensieren. Und Alfred Adler würde davon sprechen, von einem Überlegenheitskomplex. Er würde sagen, um zurückzukommen zu Zachäus, das war so ein richtig kleiner Giftzwerg. Es gibt auch große giftige Leute, aber es gibt manchmal auch kleine giftige Leute, um bei diesem Zachäus zu bleiben. Und es gibt auch kleine, ganz nette, freundliche Leute und große, nette, freundliche Leute. Darum geht es jetzt gar nicht. Nur ich bin hier bei Zachäus. Da kann ich mir so richtig vorstellen, das war so ein richtiger Giftzwerg. Vielleicht wurde er von klein auf immer ausgelacht und gehänselt, weil er so klein war. Und irgendwann hat er sich gesagt, so, euch allen, euch zeige ich es jetzt endlich. Ihr werdet mich schon noch kennenlernen. Dafür werdet ihr im wahrsten Sinne des Wortes bezahlen müssen. Er hat sich überlegt, wie kann ich das anstellen? Er hat sich hochgearbeitet, wahrscheinlich kräftig mit Ellenbogen, bis er es zu etwas gebracht hat. Er wurde Oberzöllner und hatte dann die Möglichkeit, alle, die ihn aufgezogen haben, alle, die sich über ihn lustig gemacht haben, so richtig abzuzocken am Zoll. Große Zölle zu verlangen, um sich zu bereichern und damit er Genugtuung erfährt. So, jetzt, das habt ihr davon, dass ihr so mit mir umgesprungen seid. Aber Zachäus, er war nicht nur furchtbar reich, sondern genauso furchtbar arm und einsam. Niemand wollte mit ihm etwas zu tun haben. Er war schrecklich einsam und alleine. Und nun geschieht in unserer Geschichte etwas Wunderbares. Da heißt es von Jesus, er zog durch Jericho durch und genau an der Stelle, wo ein Mensch verloren, einsam auf einem Baum hockte, ist er stehen geblieben und hat nach ihm hinaufgeschaut. Zachäus wird von Jesus in seiner ganz speziellen Verlorenheit gesehen und wahrgenommen. Gastfreundschaft beginnt für mich, indem ich die Not des anderen sehe und wahrnehme. Jesus sieht Zachäus in seiner ganzen Sehnsucht nach menschlicher und göttlicher Gemeinschaft. Jesus nimmt Zachäus wahr in seinen zerbrochenen Werten, die sich bei ihm im Laufe seiner Biografie immer mehr herausgestellt haben. Jesus nimmt Zachäus wahr in seiner Isolation, aus der er selbst nicht mehr herauskommen konnte. Jesus, er sieht den Zachäus nicht nur mit den Augen der Liebe, sondern er spricht den an, von dem sich alle mit Abscheu abgewandt haben und mit dem wollte keiner mehr etwas zu tun haben. Jesus sieht seine Not und durchbricht die Isolation, indem er ihn anspricht, indem Jesus auf ihn zugeht. Jesus sagt zu diesem Zachäus, dir, gerade dir, der du lebenserhaltende Werte durch deine fehlgeleitete Motivation verloren hast und dabei dir und den anderen Menschen zutiefst geschadet hast, dir biete ich meine Freundschaft an. Genau das ist etwas völlig Unerwartetes, was hier passiert. Ich mag den Begriff radikale Gastfreundschaft eigentlich überhaupt nicht, weil Gastfreundschaft hat für mich immer etwas Herzliches zu tun, etwas Einladendes. Aber in diesem Zusammenhang würde ich von radikaler Gastfreundschaft sprechen, weil hier etwas radikal anderes passiert, als man eigentlich erwartet und wie sonst die Gesetze der Gastfreundschaft funktionieren. Hier passiert etwas völlig anderes und Neues. Wen laden wir normalerweise ein? Die, die mir nützlich sind? Die, die so denken wie ich? Diejenigen, die meine Interessen vertreten? Diejenigen, die ich später vielleicht noch einmal brauchen könnte? Die werden doch normalerweise eingeladen. Und nicht die, die in der Isolation stehen. Diejenigen, mit denen niemand etwas zu tun haben möchte, die werden doch normalerweise gerade nicht eingeladen. Gastfreundschaft geht doch auch da nach ganz bestimmten Gesetzen. Aber bei Jesus, das ist das radikal Neue, er führt ein neues Gesetz der Gastfreundschaft ein. Gemäß seinem Auftrag, nämlich diejenigen, die sich verloren haben, die sie nicht mehr zurechtfinden, die in ihren Werten zerbrochen sind, die lädt Jesus an seinen Tisch. Gastfreundschaft kann darin bestehen, dass man Menschen zu sich einlädt und dadurch eine Brücke zum anderen schlägt. Ich bin gerade dabei, einige Leute, mit denen ich auch beruflich in Martha Maria zu tun habe, einzuladen, zu uns einzuladen, eine Brücke zu schlagen und sagen, kommt doch zu uns in das Haus. Wir wollen miteinander Abendessen, wir wollen grillen und irgendetwas, um hier Beziehung aufzubauen. Es gibt aber auch den anderen Weg der Gastfreundschaft, nämlich, dass man den anderen in seinem Haus, in seiner Wohnung, in seiner Lebenssituation aufsucht. Und ich denke, auch darum geht es, ein Gespür dafür zu bekommen, wo der andere mich gerade braucht. Wo der andere vielleicht sogar gar nicht mehr die Kraft hat, zu sagen, ich mache mich auf den Weg und lade jemanden ein. Wo der andere vielleicht gar nicht mehr den Mut hat, andere zu sich einzuladen. Dann das Gespür zu bekommen, wer braucht mich jetzt gerade? Und genau das passiert in unserer Geschichte. Jesus geht auf den Zachäus zu, der von sich aus auf niemanden mehr zugehen kann. Und Jesus sagt zu ihm, nicht nur ich will, sondern ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und Zachäus, der lässt sich das nicht zweimal sagen. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit einem traurigen Gesicht. Wenn sein muss, dann komm halt. Nein, er nahm Jesus auf mit Freuden. Endlich ist diese Mauer der Isolation durchbrochen. Endlich geht jemand auf mich zu, was ich nie mehr fertig gebracht hat. Endlich hat mich jemand in meiner Verlorenheit gefunden. Er war froh, dass diese Last endlich von ihm abgefallen war. Er nahm Jesus auf mit Freuden. In meiner Funktion als Klinikseelsorger, da werde ich natürlich immer wieder gerufen von einzelnen Leuten, dass sie sagen, hier sollte man kommen, einen Besuch machen. Mir ist aber auch eine andere Weise des Besuchs ganz wichtig, dass ich ungerufen komme, dass ich mir ein Bild verschaffe, nachfrage, wer könnte denn gerade einen Besuch brauchen, der sich vielleicht auch gar nicht mehr selber melden kann, der so enttäuscht ist vom Leben, dass er sich auch nie mehr melden würde. Und gerade da mache ich oft gute Erfahrungen, dass Menschen dann merken, hier sucht mich jemand auf, ungefragt. Aber es tut gut, dass jemand kommt und dass diese Mauer durchbrochen wird. Endlich kommt jemand, ist jemand da, mit dem ich reden, mich austauschen kann. Ich hätte es von mir aus gar nicht getraut, das zu sagen. Liebe Gemeinde, Kirche braucht für mich genau diese Suchbewegung auf den Menschen zu, um den anderen in seiner Sehnsucht nach Gott und dem Leben zu finden. Genau das ist das Geheimnis. Eine Gemeinde wird zu einer lebendigen Gemeinde, wenn sie sich auf diese Suchbewegung Jesu einlässt. Jesus, er hatte genau den Punkt getroffen, wo Zachäus heil werden wollte. Das war seine Sehnsucht. Die tiefe Sehnsucht nach echter Gemeinschaft. Und die hat Jesus ihm angeboten. Ich stelle mir oft die Frage, wenn ich doch wüsste, was der andere wirklich braucht. Und diese Frage treibt mich gerade um, auch an dem, was an Nachrichten auf mich und auf uns alle zurzeit einstürmt. Ich stelle mir auch die Frage, auch in Bezug auf diesen Amoklauf, der jetzt erst kürzlich in Winnenden passiert ist, was hätte dieser Tim Kretschmer gebraucht im Vorfeld, nicht nur an diesem Tag, sondern in seiner Entwicklung, was hätte er gebraucht, damit sein Leben eine andere Richtung nimmt und er nicht so etwas Schreckliches ausübt. Was wäre gewesen, wenn ihn jemand aufgesucht hätte in seiner Situation und er etwas Wohltuendes und Befreiendes für sich erlebt hätte? Was bräuchten Jugendliche, die den ganzen Tag Ballerspiele am Computer spielen? Ostern waren wir bei der Verwandtschaft, bei uns in Baden-Württemberg, und als ich dann am Ostermontagabend mit dem Zug von Stuttgart wieder zurückgefahren bin, saß so ein Jugendlicher vor mir im Sitz, die ganze Zeit laute Musik und ununterbrochen Ballerspiele gespielt. Ich habe mich gefragt, was bräuchte der, um eine andere Perspektive zu bekommen, als, auch wenn es nur virtuell ist, Leute abzuknallen. Was hätte die Mutter in München H. gebraucht, um ihr Neugeborenes nicht einfach direkt nach der Geburt liegen zu lassen und sterben zu lassen? Diese Fragen treiben mich um. Was bräuchten diese Leute zutiefst, damit ihre Zerbrochenheit geheilt werden könnte im Vorfeld? Was bräuchte eine alleinerziehende Mutter, die vielleicht gar nicht mehr die Kraft hat, sich auf den Weg zu machen, um eine Gemeinde aufzusuchen? Was braucht ein Familienvater, der eben von einer lebensbedrohlichen Krankheit erfahren hat und nicht weiß, wie er damit umgehen soll? Was braucht eine alte Frau, die unter Depressionen leidet, seit ihr Mann, ihr einzigster Bezugspunkt noch im Leben, gestorben ist? Im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, im sogenannten Lobgesang des Zacharias, da heißt es: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Wenn Jesus Menschen zu sich einlädt in sein Haus, oder wenn Menschen Jesus so einlädt, dass er sie besucht in ihrem Haus, in ihrem Lebenshaus, dann hat es immer etwas Erlösendes an sich. Ich spüre es auch in meiner Beziehung Gott, in meinem Gebetsleben. Wenn Gott mich besucht, dann führt er mich in die Freiheit, dann führt er mich in die Weite hinein. Dann hat es etwas, wo meine Seele aufatmen kann, einen befreienden, einen erlösenden Charakter. Genau das macht Gastfreundschaft aus. Gott möchte uns besuchen und unsere Fesseln lösen, da wo wir verstrickt sind. Da kann man nicht einfach nur einteilen, die da draußen in der Welt und dann der Gemeinde. Überall gibt es diese Fesseln. Und überall brauche ich diese Erlösung, damit ich wieder frei aufatmen und durchatmen kann. Gott möchte durch uns anderen Menschen seine bedingungslose Gastfreundschaft schenken. Lassen wir uns doch von Gott zeigen, wo diese Besuche zurzeit gerade am nötigsten sind. Amen. Ich möchte mit uns beten, wir neigen uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, wenn ich in deinem Wort lese und anschaue und beobachte, wie du gelebt hast, dann geht mein Herz auf, weil du hast wahre Gastfreundschaft gelebt. Du warst klar und eindeutig in deinen Zielen, deiner Motivation, und du hast gesagt, was du willst und warum du in diese Welt gekommen bist. Herr, und da spüre ich so viel Unheil. Da spüre ich so vieles, wo ich sage, das macht mich fertig, das macht mich kaputt. Zerbrochene Lebensentwürfe. Und du sagst, ich bin gekommen, zu suchen, zu erlösen, heil zu machen, alles, was verloren ist. Herr, öffne mir die Augen, wo in mir Dinge zerbrochen sind und wo ich heil werden muss. Herr, öffne uns als Gemeinde die Augen, wo Dinge zerbrochen sind. Öffne unsere Augen, damit wir sehen, wo in unserem Umfeld, in der Familie, am Arbeitsplatz, mit Menschen, wo wir zusammenkommen, wo etwas heil werden muss. Gib uns Weisheit, dann die Menschen so zu besuchen, die Gespräche so zu führen, dass etwas heil werden kann. Und dass etwas deutlich wird von deiner Befreiung, so wie es bei Zachäus geschehen ist. Sein Leben wurde völlig umgekrempelt. Und sein Leben ist nicht nur theoretisch in Ordnung gekommen, sondern er hat zurückbezahlt, was er Leuten einfach abgenommen hat. Da, wo seine Ziele fehlgeleitet waren, hast du ihn auf die richtige Bahn gebracht, weil etwas heil geworden ist in seinem Leben. So schenke uns Heilung. Schenk uns Heilung, wo Dinge zerbrochen sind. Und führe du uns auf deinem Weg. Darum möchte ich dich bitten. Lass uns als Gemeinde uns aufmachen, immer mehr gastfreundlich zu werden. In deinem Sinn und in deiner Absicht. Amen.